Manchmal habe ich so den Verdacht, dass das einfach so eine kleine Floskel ist, damit man halt was Nettes sagt. Und einmal nach einer Predigt hier in Gütersloh kam auch eine Frau auf mich zu und sagte auch nur lächelnd, kurz und knapp, ja, gute Predigt heute. Und da konnte ich es mir nicht verkneifen, nachzufragen. Habe gefragt, okay, was war denn gut? Und dachte dann, naja, jetzt muss sie schnell irgendwas aus den Fingern sich saugen. Und ich erwartete so eine ausweichende Antwort. Sie zückte allerdings aus ihrer Handtasche dann ein Notizbuch und hat dann Punkt für Punkt mir erzählt, was sie mitgeschrieben hat. Und ich dachte, wow, das ist cool. Also hat sie mitgenommen ein paar Gedanken, über die sie weiter nachdenken wollte, die sie zu Hause nachlesen wollte. Da war ich ziemlich baff. Also man hofft zwar immer, dass Leute zuhören, man sieht aber manchmal, dass es auch nicht immer so ist. Und ich finde, das war eine Gottesdienstbesucherin, wie man sich die eigentlich nur wünschen kann. Sie hörte genau zu, sie schrieb auf, was für sie relevant war und hielt es fest, wollte Impulse für ihr Leben mitnehmen. Aber so offene Zuhörer hat man ja nicht immer und vielleicht auch nicht immer verdient. Es ist ja immer zweiseitig, ne? Wenn man langweilig predigt, ist es ja auch schwierig. Aber manchmal ist es, wenn man sein Bestes gibt, Predigten oder Gemeindearbeit, Engagement für Gott, etwas frustrierend. Also ich kenne das auch, dann investiert man Stunden in eine Predigt und ich finde manchmal Punkte, die mir echt wichtig sind, die ich rüberbringen will. Und nachher wird man angesprochen auf die komische Farbe des Hemdes oder dass man irgendeinen Fleck auf der Hose hat oder so, ja? Oder die Wahl der Schuhe. Wo ich denke, okay, wenn das für dich die Hauptsache war, dann tut's mir leid. Oder du bist vielleicht in der Kinderarbeit engagiert und gibst richtig dein Herz da rein, ja? Und willst etwas vermitteln, was dir wichtig ist. Und scheinbar geht alles Wichtige im Trubel unter. Oder du lädst immer wieder Bekannte, Freunde, Kollegen ein, doch mal in den Gottesdienst zu kommen oder wenigstens zu Lego-Tagen oder Baseball-Camp oder so. Und keiner springt drauf an. Oder du führst Gespräche mit Kollegen, mit Nachbarn und positionierst dich clever so als Christ und bringst gute Gedanken ein, die dir aus der Bibel wichtig geworden sind und keinen interessiert es eigentlich. Oder man möchte andere so anstecken mit der Freude, die man selbst im Glauben erlebt, weil man merkt, das tut einem gut. Und man will, dass andere das auch erleben, eine Gemeinde, die einem gut tut, die Orientierung gibt, die einem weiterhilft, wo man Gemeinschaft erlebt. Und man stößt nur auf Desinteresse. Und manchmal fragt man sich schon, lohnt der ganze Aufwand, lohnt die Mühe, diese Investition von Zeit, Geld und Nerven, dieses Risiko, wenn am Ende überhaupt keine Rendite dabei rauskommt. Man tut und macht und alles bleibt, wie es ist. Man engagiert sich und kriegt keine Reaktion. Manchmal fehlt uns so ein bisschen so die Erfolgsstatistik, ne? Noch mehr Besucherzuwachs und noch mehr konkrete Lebensveränderungen. Jedes Jahr 10 Taufen. Das wäre doch gut. Und man kann ja auch nicht immer genau erklären, warum das da nicht klappt. Manchmal steckt ein Gottesdienst bei dem einen richtig ein und der ist völlig bewegt und der andere gähnt nur müde. Beim einen und demselben Gottesdienst. Wir haben hier immer neue Menschen auch im Gottesdienst. Ich finde das klasse, das ist total schön. Ein paar bleiben davon hängen und sagen, okay, das ist mein Ort, hier bleibe ich. Schön, dass ich euch gefunden habe. Andere ziehen weiter oder verlieren irgendwann das Interesse. Warum? Manche gehen irgendwie in die Tiefe im Glauben, entwickeln so einen eigenen tiefen Glauben, einen mündigen Glauben, bleiben dran, andere nicht. Warum? Manche kommen 2-3 Mal hierher und dann ist es denen schon genug. Deswegen schmeiß mal bitte die erste Folie rein. Das wäre so, 2 Fragen will ich mit euch heute durchgehen. Das erste ist, warum reagieren Menschen so unterschiedlich auf Gottes Reden oder auf unser Reden über Gott? Und die zweite, warum entwickeln Christen sich so unterschiedlich weiter? Weil das ist ja die Kehrseite. Wenn ich ganz ehrlich bin, muss ich ja auch etwas Frustriertes zugeben. Also manchmal treffe ich andere Christen, die so fortgeschritten sind im Glauben, in der Heiligung, dass sie richtig für Jesus brennen, dass denen richtig die Freude, die Begeisterung abzuspüren ist, die immer reifer werden im Glauben, die richtig Format haben, so geistliche Schwergewichte, ja? Also Schwergewicht bin ich auch, aber nicht immer geistlich. Und manchmal wird mir deutlich, dass andere sehr viel weiter sind als ich. Warum ist das so? Warum gehe ich manchmal eher kleine Schritte oder stagniere manchmal, mache manchmal sogar Rückschritte? Das ist die zweite Frage. Warum entwickeln Christen sich so unterschiedlich weiter? Also manche werden wirklich so reife, geachtete Christen, auf die man hört, die wirklich Autorität haben, die andere anziehen, andere stagnieren. Und das ist so ein bisschen das ja, wo Glaube sichtbar wird. Ihr kennt ja die Bibelstelle aus dem Galaterbrief von den Früchten des Geistes. Da wird im Prinzip beschrieben, wie ein idealer Christ aussieht. Wie sieht er aus? Ich zitiere Galater 5. Der Geist Gottes lässt als Frucht eine Fülle von Gutem wachsen, nämlich Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Bescheidenheit und Selbstbeherrschung. Habt ihr überall so einen Haken dran? Also ich nicht und Alvin, so wie du guckst, auch nicht. Nein, manchmal kommt bei mir auch so ein Frust dadurch. Man sieht bei anderen, wie sie weiterkommen und ich habe dann mehr so ja, den Frust über Streit manchmal Ungeduld, bin ein sehr ungeduldiger Mensch oft. Manchmal unfreundlich, stolz, mehr als ich eigentlich dürfte, nicht immer selbst beherrscht. Warum kommt das bei mir immer wieder durch? Obwohl ich seit Jahrzehnten Christ bin. Und diese beiden Fragen, wenn ihr mögt, gucken wir anhand dieser Geschichte vom Sämann, Gleichnis vom Sämann. Ich lese mal zuerst aus Markus 4 die Einleitung. Wir haben das eben schon mal gehört. Manchmal etabliert sich es da besser, wenn man es nochmal hört. Markus 4, Vers 1. Wieder einmal war Jesus am See und wollte zu den Menschen sprechen. Es hatte sich aber eine so große Menge versammelt, dass er sich in ein Boot setzen und ein Stück vom Ufer abstoßen musste. Die Menge blieb am Ufer. Und Jesus erklärte ihnen vieles von seiner Botschaft mit Hilfe von Gleichnissen. Unter anderem sagte er, so und das kommt gleich, wenn wir erstmal hier stehen bleiben. Die erste Beobachtung, die mir auffiel hier, die Jünger fühlen sich wahrscheinlich wie so auf einer Welle des Erfolgs. Also Jesus hatte Kranke geheilt bisher schon, hatte durch Taten und Worte richtig Eindruck gemacht. Und er war wirklich das Gesprächsthema in der Gegend. Und es ging immer schon eine Menschentraube hinter ihm her, wenn er nur irgendwo hinkam, sobald er nur aus dem Haus ging. Und als er sich hier an das Ufer von dem See setzen wollte, um zu lehren, drängten sich auch die Menschenmassen so um ihn, dass er erstmal ins Boot steigen musste, damit ihn alle sehen und hören konnten. Und die Jünger haben wahrscheinlich gedacht, wow, so ein Zulauf. Alle wollen unseren Meister sehen. Jetzt geht's richtig los. Jetzt starten wir durch. Tausende sind gekommen, um zu hören, was Jesus sagt, was er tut, etwas zu erleben. Und Jesus, jetzt musst du diese Vorlage verwandeln. Ja? Du musst die Menschenmassen wirklich für dich einnehmen, sie begeistern. Die sind schon richtig aus dem Häuschen hier, die Jünger. Die denken sich, jetzt ist unsere Zeit gekommen. Jetzt starten wir durch. Immer mehr Hörer, immer mehr Nachfolger. Jetzt geht's los. Showtime, Jesus, zünde dein Feuerwerk, leg los. Und was macht Jesus? Ihm ist ganz was anderes wichtig. Er sagt mit den Versen, die wir gleich lesen, sinngemäß, schön, dass ihr alle da seid, aber ich biete euch kein Showprogramm. Ich will auch gar nicht möglichst viele Zuhörer begeistern. Ich freue mich, wenn ein paar Menschen, ein paar wenige, wirklich ihr Leben ändern wollen. Er sagt, Jesus, Glaube, der dein Leben nicht prägt, der lebt nicht. Und ich will, dass Glaube lebt. Ihm geht es gar nicht um große Zahlen, die große Wirkung. Und er erzählt eine Geschichte, um das zu erklären. Wir lesen weiter Markus 4, Vers 3. Hört zu, sagt Jesus. Ein Bauer ging aufs Feld, um zu säen. Als er die Körner ausstreute mit diesem Ding, fiel ein Teil von ihnen auf den Weg. Da kamen die Vögel und pickten sie auf. Andere Körner fielen auf felsigen Grund, der nur mit einer dünnen Erdschicht bedeckt war. Sie gingen rasch auf, weil sie sich nicht in der Erde verwurzeln konnten. Aber als die Sonne hochstieg, vertrockneten die jungen Pflanzen und weil sie keine Wurzeln hatten, verdorrten sie. Wieder andere Körner fielen in Dornengestrüpp, das bald die Pflanzen überwucherte und erstickte, sodass sie keine Frucht brachten. Andere Körner schließlich fielen auf guten Boden. Sie gingen auf, sie wuchsen, sie brachten Frucht. Manche brachten 30 Körner, andere 60, wieder andere 100. Und Jesus sagte, wer Ohren hat, soll gut zuhören. Also für die Geschichte, wenn wir uns mal in die Jünger reinversetzen, für die ist das wie ein Schuss vor dem Bug. Jesus hält ja in diesem Vergleich fest, ja, Gott bietet allen großzügig sein Wort an, er will in das Leben von Menschen sprechen. Und was Gott zu sagen hat, geht jeden was an. Deswegen wird die Saat so großzügig ausgestreut mit diesem, wie heißt das Ding noch? Streuwanne. Und in Vers 14, wir kommen da gleich zu, steht auch eindeutig drin, der Same ist das Wort Gottes, also das, was Gott zu uns sprechen will. Und genauso, das ist der Vergleichspunkt hier, wirft Gott sein Wort in unser Leben und guckt, ob es aufgehen will. Jeder soll hören, was Gott anzubieten hat. Ein Neuanfang im Leben, gerade in verfahrenen Situationen. Ein Neustart, wie eine zweite Geburt. Und Jesus macht deutlich, da wo sein Wort in das Leben von Menschen fällt und wirkt und aufgeht, wo die Saat aufgeht, da schenkt Gott Heilung, da schenkt Gott Orientierung, Versöhnung, Selbstannahme. Er schenkt Befreiung von Schuld, von Selbstvorwürfen. Er verändert Menschen und Situationen zum Guten. Gott greift ein in unser Leben, wenn seine Saat aufgeht. Und im Gleichnis heißt es zum Schluss in Vers 9, hundertfache Frucht, bis zu hundertfache Frucht kann entstehen. Da wächst also was ran. Also diese Saat, das, was Gott uns zu sagen hat, hat ohne Ende Potenzial. Und andererseits, das ist das Frustrierende, was uns weiterhilft bei der ersten Frage, ja, das Saatgut hat unfassbar Potenzial, da kann richtig was wachsen, aber das ist gleichzeitig unglaublich machtlos, unglaublich ohnmächtig. In 3/4 der Fälle wächst auf Dauer nichts. Was wächst, ist hier abhängig vom Boden. Und in 3 von 4 Fällen geht es nicht weiter, kommt die Reife nicht. Und Jesus ist da völlig sachlich und nüchtern. Er sagt, mein Wort, was ich in das Leben von Menschen sprechen will, wird zertreten, wird erstickt, ist verdorrt. In den meisten Fällen wächst überhaupt nichts. Aber das liegt nicht an der Saat. Die Antwort auf die Fragen, die wir hatten, also warum reagieren Menschen so unterschiedlich auf Gottes Reden, auf unser Reden über Gott und warum entwickeln sich Christen so unterschiedlich weiter? Die Antwort auf beide Fragen lautet eigentlich, es kommt auf den Boden an. Und mit Boden ist gemeint, jeder entscheidet selbst, wie viel von Gottes Ideen, von Gottes Kreativität bei mir im Leben wirksam werden darf. Du entscheidest selbst, wie viel von Gottes Kraft und Kreativität in dir wirksam wird. Gott kann unser Leben umkrempeln, nach seinen Vorstellungen gestalten, uns positiv prägen, aber es kann auch völlig wirkungslos sein, wenn wir es nicht zulassen. Dieses Gleichnis, die Geschichte, bietet ja 4 verschiedene Ackerböden. Die stehen im Prinzip für 4 verschiedene Haltungen, 4 Menschentypen. Auf dem Boden kommt es an und es ist unsere Reaktion auf Gottes Reden, die entscheidet, ob etwas entsteht oder nicht. Wir haben hier die besondere Situation, wir lesen jetzt mal weiter als das, was Detlef eben gelesen hat, weil Jesus selber sozusagen sein Gleichnis auslegt. Das ist eine ganz seltene Sache in der Bibel, dass erst ein Gleichnis kommt und dann die Erklärung. Das hilft uns aber, das gut zu verstehen. Wir gehen mal die 4 Böden durch. Der erste, Saat auf dem Weg. Da sagt Jesus, der Bauer, der die Samenkörner ausstreut, sät die Botschaft Gottes aus. Manchmal fallen die Worte auf den Weg. So ist es bei Menschen, die die Botschaft zwar hören, aber dann kommt sofort der Satan und nimmt weg, was in ihr Herz gesät wurde. Hier sagt Jesus, es gibt Menschen, die verschließen sich meinem Reden. Die wollen das nicht hören. Gott hat ihnen etwas Persönliches mitzuteilen, ein Gedanke zu ihrem Leben, ein Tipp, ein Hinweis, eine Korrektur vielleicht, eine Ermutigung. Er streut seine Saat aus, aber wie ein harter, wie ein plattgetretener Boden kommt nichts rein. Jesus sagt, es gibt Menschen, die beziehen das, was ich ihnen sage, nicht auf ihr Leben. Die tun ganz unbeteiligt. Das ist kurz auf dem Bildschirm und wird dann wieder verdrängt, geht unter. Die fühlen sich gar nicht angesprochen. Das ist so, wenn du vielleicht die Bibel nur ganz schnell flüchtig nebenbei liest oder dabei Fernsehen guckst oder zu einer anderen Tätigkeit übergehst, bevor das, was dich gerade bewegt, in dich sacken kann. Die Predigt geht im linken Ohr rein, zum rechten wieder raus. Oder wenn dir irgendwas begegnet in einer Zeitschrift, in einem Lied, dann nimmst du es ganz kurz auf und dann ist es wieder weg. Wir hören Gottes Reden, aber wir reagieren nicht drauf. Dann sind wir wieder erste Hörer. Wir sind dann schwer zu beeindrucken, harter Boden. Und Jesus macht deutlich hier, ihr habt ein Problem, wenn ihr euch nicht konzentriert auf das, was ich euch sagen will. Es geht um euch. Ich will euch was Gutes sagen. Warum reagieren manche nicht auf Gottes Reden, auf unser Reden über Gott? Warum entwickeln wir uns als Christen unterschiedlich weiter? Antwort, wenn ich gleichgültig bin, unbeteiligt tue, dann erlebe ich nicht, was in dieser Saat drinsteckt, wenn ich mich nicht berühren lasse davon. Der zweite, Vers 16, das, die Saat auf den steinigen Boden. Jesus sagt, Vers 16, bei anderen ist es wie bei dem Samen, der auf felsigen Grund fällt. Sie hören die Botschaft und nehmen sie sogleich mit Freuden an, aber sie kann in ihnen keine Wurzeln schlagen, weil diese Leute unbeständig sind. Wenn sie wegen der Botschaft in Schwierigkeiten geraten oder verfolgt werden, werden sie gleich an ihr irre. Also ein zweiter Typ Mensch oder Typ Reaktion ist wie eine Ackerkrume, die ganz dünn auf Felsenboden liegt. Da geht die Saat rasch auf, weil der Fels speichert gut die Wärme, aber das kann keine Wurzeln bilden, vertrocknet schließlich. Und da fallen mir auch Beispiele ein von Menschen, die total interessiert am Glauben waren, engagiert dabei sind, sich sofort in die Mitarbeit einbringen, voller Enthusiasmus, voll Euphorie, wollen sie mit Gott leben und alles konsequent durchziehen. Und irgendwann verblüht dieses zarte Pflänzchen, bevor es richtig groß werden kann. Sie verlieren nach und nach ihre Begeisterung, kriegen vielleicht manchmal einen Realitätsschock, sind vielleicht von der Gemeinde enttäuscht. Ja, es sind nur Menschen hier leider. Jesus in unserer Mitte, aber der Rest sind Menschen. Und die haben ihre Eigenarten. Vielleicht kommt da raus, dass es oft ein Missverständnis gab zwischen dem, was man erwartet vom Glauben und das, was es wirklich bedeutet. Vielleicht gibt es Gegenwind und es wird unangenehm, wenn Kollegen und Freunde sagen, du hast aber gerade eine ganz komische Jesusphase, so eine Glaubensphase. Und schon kommt man ins Zweifeln. Wenn es oberflächlich bleibt, die Begeisterung für Jesus, wird es auf Dauer schwierig. Die Wurzeln müssen tief sitzen. Und wenn Wurzeln tief sitzen, heißt das, ich habe geistlich Tiefgang entwickelt. Ich habe eine Bibel, die ich wirklich lese, die ich verstehen will. Ich habe Gemeinschaft, wo ich mich wirklich einbringe. Sonst wird der Glaube schnell wieder eingehen und weggefegt. Dieses Hochgefühl, was man manchmal hat, das ist klasse, das kann man genießen. Aber das ist nicht Tiefgang im Glauben. Das kann einen motivieren, weiterzumachen, neuen Schwung geben. Den Tiefgang muss ich mir leider selbst erarbeiten. Auch Glaube ist manchmal Arbeit. Viel geschenkt bekommen, aber auch sich selber einbringen, sich als Person da reingeben. Warum reagieren manche nicht auf Gottes Reden, auf unser Reden über Gott? Warum entwickeln wir uns als Christen so unterschiedlich weiter? Antwort: Das Potenzial von Gottes Saat geht nur auf, hinterlässt nur dann Spuren, wenn es Wurzeln schlagen darf in unserem Leben. Wenn ich in die Tiefe gehe, mich auch mal reinarbeite in Bibeltexte. Wenn ich an der Oberfläche bleibe, wird es schwierig. Manche von euch kennen vielleicht diesen amerikanischen Musiker Keith Green, der ist vor, ich weiß nicht, 30 Jahren beim Flugzeugabsturz gestorben. Ein ganz toller Musiker, wir singen manchmal auch Lieder von ihm. Der erzählte mal von einem jungen Mann, der zum Glauben kam, der sich bekehrte, der war begeistert. Er wollte zu Gott gehören. Und er fand den Glauben einfach toll, weil er sagte, das ist ein neuer Horizont für mein Leben. Und dann kam Keith Green zu ihm und sagte, du, nur mal nebenbei, wenn du den Glauben ernst nimmst, solltest du aufhören, mit so vielen Frauen parallel zu schlafen. Da war der Mann völlig entsetzt. Für ihn war Glaube nur so ein Add-on, so eine zusätzliche spirituelle Erfahrung, die er irgendwie in sein Leben integrieren kann, neben dem anderen Kram. Und da musste Keith ihm erstmal deutlich machen, Glaube heißt, dein Leben wird auf links gedreht. Es wird nochmal neu sortiert, was wichtig ist, was richtig ist und was eben nicht gut ist. Glaube heißt, mein Leben mit Gott absprechen. Und das ist ein typisches Beispiel für einen oberflächlichen Hörer. Zuerst mal begeistert sein, dabei sein, aber es kommt nicht in die Tiefe. Glaube berührt in deinem Leben nicht nur die Oberfläche, wenn es wirklich wirken soll. Der vorletzte, der abgelenkte Hörer, Saat unter Dornen. Vers 18, Jesus sagt, wieder bei anderen ist es wie bei dem Samen, der in das Dornengestrüpp fällt. Sie hören zwar die Botschaft, aber sie verlieren sich in ihren Alltagssorgen. Sie lassen sich vom Reichtum verführen und leben nur für ihre Wünsche. Dadurch wird die Botschaft erstickt und bleibt wirkungslos. Also Erde ist jetzt genug da, die Saat ist auch verwurzelt und die Pflanze keimt irgendwann und steckt ihren Kopf Richtung Sonne, doch Unkraut überwuchert das Ganze. Und die Saat geht auch hier ein. Es gibt Menschen, sagt Jesus, die hören und die verstehen Gottes Reden. Und da wächst auch was Neues auf. Aber andere Sachen wachsen mit und sind auch ganz tief verwurzelt im Leben. Die Leistungsorientierung vielleicht. Der Wunsch, weiterzukommen, Karriere zu machen. Der Wunsch nach einem finanziellen Polster, nach Ansehen, nach Sicherheit, nach Fitness, nach besonderen Erfahrungen, nach Bildung, nach Anerkennung. Wünsche nach einem bestimmten Lebensstandard vielleicht. Haus, Urlaub, Auto, Hobby. Oder andersrum, der Wunsch nach ganz viel Ablenkung, Unterhaltung. Alles per se keine schlechten Sachen. Aber es wird zum Problem, wenn die in unserem Leben tiefer verankert sind als der Glaube. Wenn die tiefere Wurzeln in uns schlagen dürfen als das Reden Gottes in unser Leben. Es gibt ja dieses berühmte Experiment, kennt ihr vielleicht auch, von dem Boiling Frog, also von dem kochenden Frosch. Kennt ihr das? Also wenn du kochendes Wasser hast und schmeißt in das kochende Wasser einen Frosch rein, was macht der? Der springt raus. Was machst du, wenn du einen Topf hast mit kaltem Wasser, schmeißt den Frosch rein und machst ganz langsam die Temperatur höher? Der merkt das nicht, der checkt das nicht. Das ist das Experiment vom Boiling Frog. Wenn du langsam anfängst, kannst du ihn zu Tode kochen. In unserem Leben ist das genauso. Wenn Gottes Gegenspieler, Der Teufel, von ihm war die Rede im Text. Wenn der zu dir käme und sagte, hör mal, Ulrich, wir machen einen Deal. Ich biete dir einen super Job und einen Porsche, ein Familienhaus freistehend und ein ausfüllendes Hobby und dies und das, was du dir wünschst. Und du lässt dafür einfach deinen Glauben so ein bisschen nach hinten rücken. Deal, machen wir das? Was würdest du sagen? Natürlich, nein, niemals, mache ich nicht. Aber was, wenn das mit diesem, wie in diesem Experiment von dem kochenden Frosch, Schritt für Schritt kommt? Immer Schritt für Schritt wird ein bisschen mehr vom Glauben verdrängt, rückt nach hinten und das lähmt unsere geistliche Kraft. Wir kriegen das nicht mit, genauso. Wir lachen über den Frosch, aber sind manchmal genauso. Warum reagieren manche Menschen nicht auf Gottes Reden, auf unser Reden von Gott? Warum entwickeln wir uns als Christen so unterschiedlich weiter? Antwort, weil sich nicht in allen Leuten das Potenzial von Gottes Saat so entfalten kann, wie es gern würde. Weil es oft zu starke Konkurrenten hat, die das überlagern, die tiefere Wurzeln schlagen in uns, die Platz in unserem Leben beanspruchen, die den Glauben verdrängen. Auf dem Zettel habe ich auch ein schönes Zitat noch draufgeschrieben, was ich sehr krass fand. Ein Mensch namens Bernanos sagt, man verliert in so einer Situation nicht den Glauben, der ist ja nicht weg. Aber der Glaube hört auf, dem Leben Form zu geben. Das ist alles. Der Glaube hört dann auf, dem Leben Form zu geben. Zum Schluss, nach 3 Negativbeispielen macht Jesus deutlich, wie es eigentlich laufen soll. Ab Vers 20, Saat auf gutem Boden. Jesus sagt, bei anderen schließlich ist es wie bei dem Samen, der auf guten Boden fällt. Sie hören die Botschaft, nehmen sie an und bringen Frucht. Manche 30-fach, andere 60-fach, wieder andere 100-fach. Jesus sagt, wenn Gott seine Saat aussät in unser Leben, dann entsteht etwas Neues in unserem Leben, wenn wir das wollen. Dann wächst etwas auf, dann geschieht Veränderung, dann werden Ergebnisse sichtbar. Gott wirkt in uns und durch uns. Also warum reagieren manche Menschen auf Gottes Reden? Warum entwickeln sich manche Christen weiter als andere? Lebensveränderung geschieht da, wenn Gott uns prägen darf. Wenn wir sensibel sind für das, was Gott uns zu sagen hat. Wenn wir seine Hinweise ernst nehmen, seine Korrektur annehmen, seine Gedanken umsetzen. Dann, sagt Jesus, blüht unser Leben auf. Dann schlägt Gottes Denken in uns tiefe Wurzeln. Dann wird die Frucht sichtbar. Vielleicht bist du erst bei der ersten Frage hängen geblieben eben. Warum reagieren manche Leute gar nicht auf das, was ich ihnen sagen will von Gott? Vielleicht bist du frustriert, weil du bei deinem Engagement überhaupt keine Resonanz mitkriegst, kein Wachstum, kein Weiterkommen. Und vielleicht denkst du, aus der Saat, die du ausstreust, in das Leben von anderen, wenn du von Jesus erzählst, wird das nichts. Und dir soll diese Geschichte heute sagen, du bist nicht für den Erfolg verantwortlich. Das ist nicht dein Job. Der 1. Korintherbrief sagt, Gott schenkt das Wachstum. Du bist zuständig für die, ich habe das schon wieder vergessen, Streuwanne. Das ist dein Job. Nichts anderes. Du säst aus und Jesus hat dir nicht versprochen, dass die Saat überall aufgeht. Es gibt keine Bibelstelle, die sagt, dass jede Saat, die du auswirfst, aufgeht. Ob die Saat aufgeht, hängt davon ab, ob Menschen sich dafür öffnen, ob Menschen sich verändern lassen wollen. Und vielleicht geht die Saat, die du aussäst, auch erst viel, viel später auf, hat so eine Langzeitwirkung. Lasst uns säen, sagt dieses Gleichnis dir. Lasst uns aussäen, sehr großzügig. Wir wissen doch nicht, zu welcher Gruppe das Gegenüber gehört, der Zuhörer. Ist das eins von den 3 Ersten, wo nichts wächst, oder ist es der 4.? Wir wissen es nicht. Deswegen sagt Jesus, sei optimistisch, streu aus, großzügig. Vielleicht kommst du aber auch bei der zweiten Frage eher ins Grübeln, dass du denkst, mein Glaube müsste eigentlich auf mein Leben viel mehr Auswirkungen haben. Ich müsste eigentlich schon Christus viel ähnlicher sein. Dann soll dir das Gleichnis die Frage stellen, wie hörst du konkret auf Gottes Reden? Was will er dir überhaupt sagen? Wo ist die Situation in deinem Leben, wo Gott zu dir spricht, hör mal, ich würde gerne mal mit dir über das und das und das reden. Wann hast du Zeit? Und denk mal an die Predigt von Willi, letzte Woche war es, glaube ich, ne? Beten ist auch hören. Beten ist nicht nur reden. Beten ist hören. Was will Gott mir sagen? Manchmal muss Gott zu harten Mitteln greifen. Manchmal greift Gott zu Schicksalsschlägen, die sozusagen in uns eine Furche in unser Leben ziehen, damit da der Boden locker wird. Wir können es einfacher haben. Sag Gott, dass du hören willst, was er dir sagen will. Nimm dir heute Nachmittag eine Tasse Tee oder Kaffee, schlag mal eine gute Bibelübersetzung auf, keine altmodische, eine moderne, die man gut versteht. Die Geschichte sagt uns, schaff Rahmenbedingungen, wo die Saat aufgehen kann. Geh vielleicht den Gottesdienstzettel nochmal durch. Lass dir was sagen. Bitte Gott, dass er dem Glauben in deinem Leben starke Wurzeln gibt. Lass mal den Fernseher heute aus oder Netflix. Lass Gottes Reden nicht sofort überlagert werden durch was anderes. Manchmal müssen wir auch zeitlich in diesem Dornengestrüpp des Lebens eine Schneise schlagen, wo Gott überhaupt reinkam. Ihr habt den Gottesdienstzettel vorne bekommen. Da ist so ein kleines Samenkorn drin. Nehmt das doch mit als Erinnerung, wo das in euer Leben fallen soll, was ihr damit macht. Dass ihr reflektiert vielleicht für euch, wo der Knackpunkt bei euch liegt. Wo Gottes Saat, dieses kleine Ding aufgeht, da entsteht was Neues, da geschieht Veränderung. Wo will Gott mit dir drüber ins Gespräch kommen? Wo will er in dein Leben sprechen? Was soll bei dir aufwachsen? Amen.